werden sie im Haushalt sehen, wir werden sie in Fabriken sehen. In unserer Welt werden wir an solchen Robotern und Humanoiden nicht mehr vorbeikommen. Wir sehen eigentlich in den letzten 5, 6, 7 großen Technologiewellen, gibt es kein europäisches Unternehmen, das irgendwie da an vorderster Front mit dabei ist. Wir bräuchten genau eine KI, die aus unserem Kulturraum kommt, ja. Die ein deutsches, österreichisches, schweizerisches Verständnis, Politik, Moral repräsentiert.
Wie beeinflusst er oder wie beeinflussen die Tech-Giganten denn die Politik und das Weiße Haus?
Mittlerweile sind es aber absolute Wirtschaftsgiganten. Diese Innovation, die man hier sieht, ist vielleicht nicht die größte Innovation der Geschichte, aber sie ist die mit dem größten Marktpotenzial. Was bedeutet das, 1 Milliarde Roboter zu haben oder 10 Milliarden, also mehr als es Menschen gibt im Jahr 2050? Würde das bedeuten, müssen wir noch arbeiten?
Es ist super spannend, einen Blick in die Zukunft zu werfen, und das tun wir heute. Was viele von uns als ferne Zukunft sehen, ist vielleicht oder wahrscheinlich, wenn man den Tech-Koryphäen glaubt, schon nahe Zukunft, sehr nahe Zukunft. Ist diese extreme Geschwindigkeit einfach nur spannend? Was ist davon zu halten? Das fragen sich im Moment viele von uns. Wie mächtig sind die Tech-Unternehmen? Was passiert gerade im Silicon Valley, das trotz aller Unkenrufe das Zukunftslabor des Planeten ist? Was sind die nächsten großen Sprünge? Herzlich willkommen bei Lookout. Zu Gast heute im Lookout ist Mario Herger. Er ist Absolvent der TU Wien, war lange Jahre bei SAP als Softwareentwickler und Technologiestratege, hat Startups gecoacht und ist seit 25 Jahren im Silicon Valley. Seine Forschungsschwerpunkte, Technologietrends und ihre Auswirkungen auf uns Menschen. Herzlich willkommen, Mario. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Frisch von der Westküste, wie man sieht, ohne Pferd.
Danke, Hannelore, für die nette Begrüßung. Ja, ich habe meinen Cowboyhut mitgenommen, weil das ist ja der wilde Westen. Es ist nicht nur Texas, sondern auch in Kalifornien begann ja der Goldrausch. Und da sind die Cowboys und Rodeos und seit über 100 Jahren. Und das habe ich mir gedacht, ich nehme mal meinen Cowboyhut mit, den ich mir für die Rodeos gekauft habe.
Erzähl uns ein bisschen was über dich, über deine Anfänge im Silicon Valley. 2001 bist du in Silicon Valley geblieben Es hat dich dort gehalten.
Ja, ich habe bei SAP gearbeitet, angefangen nach dem Studienende und nach dem Bundesheer und war dann 3 Jahre in der Zentrale bei SAP als Entwickler. Bin dann rüber in die USA, Palo Alto, zu SAP Labs dort, war dann noch einmal weitere 12 Jahre dort und bin seit 2013 selbstständig und, wie du schon gesagt hast, schaue mir Technologietrends an, schreibe Bücher darüber, versuche auch zu verstehen, wie ist das Mindset dort in dieser Innovationskapitale der Welt.
Und was verstehst du unter dem Mindset des Silicon Valley?
Das ist das Herangehen an neue Ideen in einer Form, die nicht von Angst geprägt ist, sondern einmal von Chancen und Möglichkeiten. Mhm. Also nicht zuerst einmal, wozu braucht man das oder was könnte alles schiefgehen, sondern was kann ich machen, um die Welt zu verbessern vielleicht? Ja, was kann ich machen, um ein Problem zu lösen? Und das heißt nicht, dass man Schwierigkeiten, Herausforderungen negiert, sondern die entstehen dann während der Entwicklung des Ganzen. Und das ist für mich dieses Mindset, dieses offene Herangehen.
Bevor wir zu den Innovationen kommen und zu dem, was sich da in Zukunft, in naher Zukunft abspielt, vielleicht noch ein Blick zuerst auf die Tech-Giganten im Silicon Valley und ihren Einfluss. Viele von uns haben ja in Erinnerung das Bild von der Inauguration von Donald Trump vor etwa einem Jahr. In ganz prominenter Position, die Tech Bros, wenn man sie so nennen will, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, sie alle waren dort. Welchen Einfluss haben Sie denn auf die Regierung, auf Donald Trump im Moment?
Zuerst einmal diese von dir genannten CEOs, Gründer von diesen Unternehmen wie Nvidia, wie Apple, wie Google, wie Amazon, die an der Westküste beziehungsweise noch im Silicon Valley sitzen, sind natürlich Unternehmen, die irrsinnig groß sind. Die haben mit zwar nur 200.000 oder 100.000 Mitarbeitern eine Marktbewertung von mehreren Billionen Euro. Die sind zusammengenommen, die ersten 5, ein 8-faches Wert von dem, was zum Beispiel die 40 deutschen Unternehmen im DAX wert sind. Also kann man sich nicht vorstellen. Und die sitzen auf einem relativ kleinen Raum zusammen. Und in der Vergangenheit, als ich hingekommen bin, war der Einfluss noch nicht so groß. Da war das eher so unter dem Radar. Mittlerweile sind es aber absolute Wirtschaftsgiganten, die auch die Politik beeinflussen und extrem wichtig sind für die Politik der USA. Gegen China, gegen Europa. Man denke nur an die KI-Chips, an die KI-Technologien, Technologien, die über uns rüberrollen, soziale Medien, die unsere Wahlen beeinflussen. Diese Firmen natürlich haben in den letzten Jahren den großen Druck gespürt, eben auch aus Europa oder aus China, wo sie ferngehalten werden, dass sie da nicht weiterkommen. Und damit ist verständlich auch, warum sie dann bei Donald Trump, der denen freie Hand geben will, natürlich auch, indem man dann Unterstützung von ihnen kriegt, also finanzielle Anreize, also für die Inauguration Geld von denen kriegt, dass sie dann dort sind. Und das ist klar verständlich, ja, weil dann Regulierungen leichter gemacht werden, dass man die Technologien rascher ausprobieren kann, dass man nicht eine am Deckel ständig kriegt, dann hängt man sich natürlich dran.
Oder gar keine Regulierungen.
Oder gar keine Regulierungen im schlimmsten Fall. Ja. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ja, ist natürlich aus der Position von Europäern oder Österreichern, tendiert man dazu, ne, die sollten doch reguliert werden. Gleichzeitig aber bewundert man die, was die für eine Innovationskraft haben, eben aber auch, weil die Regulierungen ein bisschen lockerer sind.
Und gegenüber China ist ja wahrscheinlich das Bild aus Europa auch ein anderes.
Ist ein anderes. Wir sind geografisch näher, also mindestens genauso nah wie zu Europa. Wobei natürlich wir auch einen großen Anteil von Asiaten in Kalifornien haben, gerade auch in der San Francisco Bay Area im Silicon Valley. Und damit natürlich auch sehr viel direkter der Kontakt dort ist, man besser die Kultur versteht. Und das ist ein Wettbewerb zwischen diesen beiden Wirtschaftsräumen und politischen Systemen. Weniger wahrscheinlich eine Wettbewerbssituation für die Amerikaner mit den Europäern.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu Elon Musk, der hatte ja eine Zeit lang ein sehr enges Verhältnis zu Donald Trump. Das hat sich geändert. Wir erinnern uns an die Kettensäge, mit der er Regulierungen quasi wegwischen wollte. Das hat sich geändert, aber er hat immer noch Einfluss, oder nicht?
Er hat insofern Einfluss, als er halt sehr wichtige Technologien hat, die von der amerikanischen Regierung und vom Militär verwendet werden. Man denke da nur an SpaceX, man denke an seine Elektroautos, man denke auch an die KI, XAI, Twitter natürlich als einflussreiches Werkzeug. Ja, er hat natürlich jetzt mit seinen humanoiden Robotern, auf die er in die Richtung gehen möchte, legt er schon die nächste Zukunftstechnologie hin. Und wenn man das dann noch einmal kombiniert und jetzt hört, dass er da gewisse Unternehmen zusammenlegen will, dann kann man sich schon denken, was er da macht. Es geht jetzt um Datenzentren im Weltall, also eigentlich um Fabriken im Weltall. Und er ist der Gatekeeper, weil er die Raketen hat, die diese Sachen aufbringen können. Ja.
Eigentlich auf das, worauf ich hinaus wollte, ist, beeinflusst er oder wie beeinflussen die Tech-Giganten denn die Politik und das Weiße Haus?
Sie sind zuerst einmal durch Unterstützung, wie durch Gelder, die man in einem Melania-Film oder Gelder, die man beiträgt, die so offene Korruption, also man kann eigentlich nicht sagen versteckte Korruption mehr, offene Korruption, die hier passiert. Und damit haben natürlich diese Geschäftsführer, diese Tech-Giganten, diese Tech-Bros ihren Einfluss da.
Bevor wir zum Thema Innovationen kommen, vielleicht noch eine letzte Frage. Demokratie ist ja auch beeinflusst dadurch und das demokratische Leben in den USA vor allem.
Definitiv. Also zuerst einmal natürlich durch die Plattformen, sozialen Medienplattformen, die verschiedensten. Das kann man ja, es gibt jetzt einige neue. Man versucht ja auch durch künstliche Intelligenz, wie jetzt von Musk, Grok, dass die Aussagen, die dieses System trifft, mehr seinen Wünschen entspricht und nicht den eher liberalen, demokratischen. Das ist schon seit Jahren ja der Fall. Jetzt kommt das noch einmal verschärft rein, wenn man der Meinung war, man hat der demokratischen Seite zu viel Einfluss gegeben. Man ist auch, glaube ich, ideologisch irgendwie scheinbar auf einer Wellenlänge mit Trump und seinen Leuten, dass man hier zu starken Einfluss der Medien sieht, dass die zu sehr auf der demokratischen Seite, auf der liberalen Seite sind.
Obwohl Silicon Valley eigentlich demokratisch war.
Ist demokratisch. San Francisco wählen 75% der Leute die Demokraten. Ja, Kalifornien selbst als Bundesstaat ist ein demokratisch geführter Bundesstaat, schon seit Jahrzehnten, mit Ausnahme vielleicht von Schwarzenegger, den man nicht so richtig als Republikaner ja dann ansehen kann, weil der war ja mit einer Demokratin verheiratet, ja, mit einer aus der königlichen Familie der Demokraten.
Und hat auch gegen Donald Trump einiges zu sagen, gegen diese Art von... Ja.
Aber Kalifornien ist natürlich noch einmal, muss man dazu sagen, Kalifornien ist halt wirklich ein großes Land und da gibt es auch Regionen, die ganz anders sind, die komplett republikanisch sind. Es sind eigentlich 5 verschiedene Staaten, wenn man sich's anschauen würde und zerlegen würde.
Kommen wir zum Thema Innovationen, zur Revolution, die da gerade stattfindet. Im Kopf habe ich eine Aussage von Elon Musk schon wieder, der in Davos war, der dort gesagt hat, in 10 Jahren wird jeder von uns einen humanoiden Roboter haben. Wirklich? Und beginnen wir vielleicht einmal damit, was ist denn das, ein humanoider Roboter?
Ja, ein humanoider Roboter ist sozusagen jetzt, was wir darunter verstehen, eine physische künstliche Intelligenz, also eine verkörperte KI. Wir kannten künstliche Intelligenz bislang vor allem als Chatbot, ChatGPT, Claude, ja, sowas in der Art. Aber jetzt geht sie in den Körper. Das heißt, sie bewegt sich mit uns in der Welt herum. Das kann ein autonomes Auto sein, das über KI gesteuert wird, oder ein menschenähnlich aussehender Roboter, der auch so groß ist wie wir, 2 Beine hat oder vielleicht auf Rädern fährt, aber 2 Arme, etwas, was wie ein Kopf ausschaut, einen Brustkorb und Haushaltsaufgaben oder Fabriksarbeiten machen kann. Das heißt, er kann bei uns in der Küche stehen, Geschirr abwaschen, Geschirr einräumen, Wäsche zusammenlegen, ja, vielleicht aufräumen, damit vielleicht ihn retten, ja, weil wenn man hergeht und das Café voll immer auf dem Geschirrspüler steht, aber nie hinein und das geht über Jahre so, dann könnte es zu Spannungen führen in einer Beziehung. Das macht jetzt der Roboter. Oder eben in der Fabrik, dass er dort eben monotone, gefährliche, gesundheitsgefährdende Arbeiten übernimmt, wo wir keine Fachkräfte mehr haben.
In 10 Jahren wird jeder von uns einen haben? Ist das Realität?
Ich sage das auch. Also, wenn ich mir anschaue, die Entwicklungen, so wie das ist, dann sage ich das auch, dass wir nicht überrascht sein sollten, dass wir in 10 Jahren jeder so einen humanoiden Roboter zu Hause haben werden. Wir sehen gerade, die Entwicklung macht gerade große Sprünge. Dank der Technologien, die aus anderen Bereichen kommen, künstliche Intelligenz, die Fortschritte, was die vor 2 oder 3 Jahren konnte und wir noch gelacht haben, weil sie so viele Fehler macht. Heute ist es ein nicht wegzudenkendes Werkzeug für viele Leute und auch in Unternehmen bereits wird jetzt das implementiert. Dann haben wir, was Rechenkapazität betrifft oder Prozessorkraft, also Nvidia KI-Chips, diese GPUs sozusagen, da ist eine massive Entwicklung. Wir sehen aber auch, dass jetzt Daten aus den Bereichen kommen, wo Menschen sich selbst aufnehmen, wie sie Haushaltsarbeiten machen. Und diese Tausenden, Zehntausende, Hunderttausende Stunden an Videos, wie solche einfachen Aufgaben gemacht werden, wandern dann in diese Maschinenlernsysteme und trainieren diese Roboter. Tatsächlich gibt es, um zu zeigen, auch welcher Schwung dahinter ist, aktuell habe ich 149 Hersteller identifiziert, die humanoide Roboter herstellen und entwickeln. Die haben 180, 190 Modelle. Auf der CES, der Consumer Electronics Show, gerade vor Anfang Jänner diesen Jahres, waren 30 Hersteller, die 40 Modelle ausgestellt haben. Im Vergleich dazu das Jahr zuvor waren gerade einmal 2 Roboter hinter einer Glasvitrine, die dort gestanden sind. Und jetzt beschleunigt sich das. Da sieht man auch, dass das Venture-Kapital, das Risikokapital reingeht. Ja. Und wenn man diese Sprünge vergleicht, wie es mit KI war, mit anderen Technologien, dann gibt es, muss man sagen, ja, in unserer Welt werden wir an solchen Robotern humanoiden nicht mehr vorbeikommen. Wir werden sie im Haushalt sehen, wir werden sie in Fabriken sehen, vielleicht sogar im Kaffeehaus.
Wenn wir bei dieser Aussage von Elon Musk bleiben, in 10 Jahren werden wir einen zu Hause haben. Er wird dann auch, muss dann auch leistbar sein, dieser Roboter?
Der muss leistbar sein, ja. Natürlich, heute sind sie noch viel zu teuer. Ja. Also es gibt momentan, werden da einige angeboten um $20.000 oder sogar um 80.000, $120.000. Das ist mehr für Fabriksarbeit. Die können auch noch nicht wirklich, weil so weit sind sie nicht. Es gibt auch erste Modelle, die wenige $1.000 kosten. Und ich vermute, dass durch die Preisverfälle, wenn man dann eine Lieferkette aufbaut, die Produktion, Massenproduktion macht und Elon Musk will er jetzt in Fremont humanoide Roboter produzieren, stellt damit Model S und Model X Produktion ein, um da Platz zu schaffen. Da reden wir von 10, 20 Millionen Robotern, die dann von diesen Firmen pro Jahr hergestellt werden. Damit fallen die Preise natürlich. Und für den Haushaltsroboter vermute ich einmal, werden wir so Preiskategorien von $3.000, $5.000 sehen. Für Fabriken, abhängig davon, wie man sie einsetzt, vom Hochofen, wo sie besser geschützt sein müssen oder in staubigen Umgebungen, $20.000, $40.000, $60.000. Aber daran wird kein Weg vorbeiführen.
Du sitzt im Cowboy-Hut da, das erinnert mich ein bisschen an Westworld, die Serie Westworld.
Ja, da gab es ja einen Film in den 80er Jahren, da hat der Yul Brynner auch einen Glatzenträger, ja, hat ja damals eine Rolle gespielt. In diesem Film geht es darum, dass eine Cowboy-Stadt ist und dort sind aber keine echten Cowboys, das sind humanoide Roboter, die Cowboys darstellen. Und man konnte dort als Tourist hinfahren, zahlt dafür, dass man die dann mit echten Kugeln erschießen kann und schlagen und dann halt Faustkämpfe und so weiter. Und dann sind die in der Nacht immer wieder repariert worden, diese erschossenen Roboter. Und irgendwann einmal aber passiert ist, dass dieser Roboter, also der von Yul Brynner verkörperte Roboter, eben sich erinnert und nicht eben so, wie er programmiert war, die Leute nicht erschießt, sondern es wirklich die Menschen dann erschießt. Und da gab es eine Serie dann vor kurzem, die das auch gemacht hat. Also meinen Hut runtergelegt, weil ich will jetzt hier nicht erschossen werden.
Reden wir über ein Thema, das du ohnehin schon angeschnitten hast. Selbstfahrende Autos, das ist selbstfahrende Taxis, sind eine Selbstverständlichkeit in San Francisco inzwischen. In Österreich?
Fahrerlose Autos, selbstfahrende Autos, autonome Autos, wie man sie auch immer nennt, haben keine Fahrer mehr drinnen, sondern sie steuern sich selber dank der künstlichen Intelligenz. Und da ist eine Firma, die grundlegend dafür war, ist Google, die begonnen hat damit. Und die hat heute mehrere Robotaxi-Flotten in den USA bereits im kommerziellen fahrerlosen Betrieb. Die heißt Waymo, diese Firma. Die ist gerade mit $110 Milliarden bewertet worden. Die haben gerade eine neue Runde aufgestellt von $16 Milliarden. Die fahren in der Woche 450.000 fahrerlose kommerzielle Fahrten in diesen 10 Lokationen in den USA. Unter anderem auch in San Francisco, reicht die ganze Silicon Valley runter. Bin selber schon 300 Mal gefahren. Das ist, vielleicht beschreibe ich das einmal kurz, wie es ist beim ersten Mal fahren. Ja, sitzt man da und wartet auf das Fahrzeug, ne? Geht so seine Lebensentscheidungen durch, ob das Herz rast. Ne? Man weiß nicht, ob man die richtige Entscheidung getroffen
Angst
hat.
Angst vor Kontrollverlust.
Angst vor Kontrollverlust, weil man weiß ja nicht. Ne? Dann sitzt man drinnen, dann geht es endlich los und dann schaut man, wie hypnotisiert das Lenkrad ist, dass es sich vom Geist der Hand dreht. Und dann nach einer halben Minute ist es langweilig geworden, weil sich nichts tut. Ja? Und so soll es ja sein. Es soll ja langweilig am Ende des Tages sein. Und dass es funktioniert, sieht man halt in dieser Zahl. Und was diese, und da gibt es eine ganze Reihe von Firmen. Wir haben mindestens 2-3 Dutzend Firmen im Silicon, in der San Francisco Bay Area, die nach wie vor solche Fahrzeuge testen, rauskommen wollen. Natürlich auch in China gibt es was. Aber die Amerikaner sind am weitesten damit.
Das ist die Westküste. Wie schaut das aus bei uns in Österreich?
Kommen die zu uns? Natürlich wäre das ein Ziel, und zwar, ich habe auch als Gespräche gehabt, es gibt verschiedene Interessensvertreter von Taxiunternehmen, die gerne Robotaxis hätten.
Österreichische
Taxiunternehmen, und zwar auch deshalb, weil sie einen Fahrermangel haben. Es gibt Spediteure, Lkw-Fahrer, die man nicht mehr findet. Es gibt die Verkehrsbetriebe, die keine Straßenbahnfahrer, keine Busfahrer finden. Es gibt die Bundesbahnen und es gibt auch Regierungsmitglieder, die daran Interesse haben. Also vor kurzem war eben auch der Staatssekretär Alexander Bröll in San Francisco Bay Area in Las Vegas und auch hat sich eben mal so ein Fahrzeug begeben, zwei Fahrzeuge sogar, hat dort Österreicherinnen besucht, die bei diesen Firmen arbeiten und hat eindeutig das Ziel, er möchte das zum Beispiel nach Wien bringen. Mhm. Und hier kommt jetzt der Zauber, die Silicon Valley ist rein. Sie wussten nichts voneinander und haben gemeint, die anderen wollen das nicht. Ja,
so Taxifahrer und Politik, oder?
Exakt, ja, weil die haben vielleicht Angst, dass sie... Nein, die wollen auch Taxis haben. Ja, so. Und dann mussten sie zu Österreichern in Silicon Valley kommen, die dann sagen, nee, sprecht einmal miteinander. Ihr sitzt da ein paar hundert Meter auseinander, ja, ihr sitzt im Bundeskanzleramt und ihr sitzt hier in der Taxi-Innen und sprecht doch einmal miteinander, weil ihr zieht am selben Strang. Warum sind autonome Autos so interessant und wichtig? Ich habe schon erwähnt einmal den Grund, es gibt halt Fahrermangel überall, aber der eigentliche Grund ist, wir haben sehr viele Unfälle. Es sterben jedes Jahr in Österreich 300, 350 Menschen im Straßenverkehr, jeden Tag einer sozusagen. Wir haben entsprechend viele Verletzte, 40, 50.000 Verletzte, die im Verkehr passieren. Und wenn wir eine Technologie einführen können, die diese um 90% reduziert.
Und das tut diese Technologie?
Und das ist das, was wir von den ersten Zahlen sehen jetzt, dass diese Technologien tatsächlich viele Unfälle vermeiden. Die Unfälle, die passieren, die Kollisionen, die passieren, passieren bei geringeren Geschwindigkeiten, das heißt mit geringeren Verletzungen im selben Gebiet. Und selbst die Unfälle, wo diese Fahrzeuge beteiligt sind, sind so über 90% von den menschlichen Unfallgegnern verursacht. Das heißt, wir haben ja eine Indikation bereits, dass diese Technologie das zu halten scheint, was wir uns von ihr zu versprechen gewünscht haben. Ja.
Und wann können wir sie in Österreich oder auch in Deutschland denn wirklich auf den Straßen sehen?
Es gibt halt auch deutsche Hersteller, die mit amerikanischen Firmen oder israelischen Firmen kooperieren und solche Testfahrten bereits machen. Bei uns fehlen noch ein paar Voraussetzungen, auch in Deutschland. Es gibt halt von Regulierungen, Gesetzen noch gewisse Hindernisse. Zum Beispiel muss man in Österreich den zuständigen Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau einen Monat vor einer Testfahrt verständigen. Ja, die müssen das nicht genehmigen, aber man muss sie zumindest verständigen. Wenn ich aber 100 Fahrzeuge auf der Straße habe und testen würde, müsste ich da ständig den Bürgermeister in Wien irgendwie da dazu knallen mit weiteren Meldungen. Auch müssen die zuständigen Behörden lernen, welche Schritte notwendig sind, die sie überprüfen müssen, dass ich von einer Phase in die nächste komme. Typischerweise beginnt man ja mit solchen Fahrzeugen, dass man einen Sicherheitsfahrer, Sicherheitsfahrerin hinter dem Lenkrad hat und dann nach einer Testzeit mit Externen als Passagier, mit Firmenmitgliedern als Passagiere und dann nachher mal den Fahrer, die Fahrerin rausnimmt, die Sicherheitsfahrerin. Und das muss diese Sicherheit da sein und sein Prüfkatalog da sein, die es nicht TÜV oder der ÖMTC überprüft oder die Stadt Wien. Und das muss aufgesetzt werden. Das müssen alle lernen.
Und welchen Zeithorizont haben wir da?
Ich hoffe, dass wir noch vor 2030, wir sind jetzt im Jahr 2026, dass wir vielleicht, ich bin einmal schwer optimistisch, ich wohne im Silicon Valley, dass wir 2027, also in einem Jahr, vielleicht die erste Robotaxi-Flotte im Testbetrieb in Wien haben werden, also noch mit Sicherheitsfahrer. Und dann ist typischerweise so 2-3 Jahre, 1,5 bis 3 Jahre, können wir rechnen, bis dann die ersten ohne Fahrer drin sind, die natürlich zu aufregen führen werden. Sehen wir in San Francisco, woran erkennt man die Touristen? Ja. Da sitzt niemand drinnen. Ne? In 10 Jahren wird es anders sein. Da sitzt jemand hinterm Lenkrad. Was hat der vor?
Klingt wirklich sehr spannend. Ja. Trotzdem viele konfrontiert mit dieser wirklich rasanten Technologieentwicklung, haben sehr viele doch ein mulmiges Gefühl. Müssen wir da vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor dem, was da kommt?
Ich weiß nicht, ob man Angst haben muss. Es geht immer um das Risikomanagement. Ja? Wir haben heute Technologien, die wir selbstverständlich nehmen, die gefährlich sind, aber vor denen wir keine Angst haben. Straßenverkehr. Ja? Wir akzeptieren das, dass dort Unfälle passieren und dass Menschen zu Schaden kommen. Jetzt kommt eine neue Technologie und das Problem hier ist, wir wissen nicht, wo sie Probleme schafft. Wir haben keine Erfahrung damit. Sobald sie dann aber, wenn man sie das erste Mal erfahren hat, man selber drinnen gesessen ist, sage ich mal, wenn ich Besucher habe im Silicon Valley aus Österreich oder aus Deutschland und die haben viele Fragen, was das autonome Fahren betrifft. Die haben alle diese Befürchtungen, was ist, wenn es das nicht sieht und kann ich aussteigen während der Fahrt. Sobald wir das erste Mal drinnen gesessen sind und sie mit eigenen Bobsch erfahren haben, das Fahrzeug, sind diese Fragen erledigt. Mhm. Das heißt, diese Ängste und Befürchtungen, die man hier hat, wenn eine neue Technologie kommt, haben einen Wert natürlich, diesen muss man behandeln, aber ich glaube, so als erste Erfahrung schaffen wir das. Was wir noch machen müssen und was wir zum Beispiel gesehen haben bei einer Robotaxi-Flotte wie der von Waymo, sie haben mit sehr vielen Verbänden zusammengearbeitet, also gerade zum Beispiel Blindenverband, Behindertenverbände oder Mothers Against Drunk Driving, das ist eine Vereinigung in den USA, die gegen betrunkenes Fahren geht. Und die kommen dann sozusagen als Unterstützung mit und erklären dann auch, warum das von Vorteil ist und laden dann halt auch ein zu solchen Veranstaltungen, wo man dann einmal mit seinem Fahrzeug mitfahren kann und es selbst erleben kann.
Aber irgendwo gibt es da schon die Angst, dass die Technologie einmal die Menschheit beherrschen könnte. Und ich möchte ein Zitat von wieder Elon Musk da bringen, der sagt, in dem Tempo, in dem wir jetzt Fortschritte machen, wird KI bis Ende des Jahres klüger sein als jeder Mensch, spätestens Ende nächsten Jahres. Und dann sagt er noch, in 5 Jahren wird KI klüger sein als die kollektive Menschheit. Ist das nicht schon ein bedrohliches Szenario?
Im Prinzip ist ja Google heute schon klüger als wir. Ne? Das heißt, ich stelle eine Frage und Google gibt mir eine Antwort. Antworten sind billig geworden. KI hat jetzt noch den zusätzlichen Aspekt, dass sie mir das in Worten erklären kann, die ich verstehe auch, wo ich das noch einmal komprimierter sehe. Ich glaube, wir sind schon lange dort, wo die KI klüger ist. Das heißt aber nicht, dass eine KI Fragen stellen kann. Wer stellt denn diese Fragen? Das sind wir. Ja? Antworten sind billig geworden. Und sie stellt auch unerwartete Antworten. Ja? Und ich kann sie auch in gewisse Richtungen bringen, dass sie mir andere Antworten gibt. Das heißt, ich muss lernen, wie man damit umgeht. Diese Medienkompetenz, von der wir gesprochen haben, geht auch in so eine Kompetenz, wie gehe ich mit einer KI um, wie kann ich aus ihr das Meiste herausholen, dass es mir hilft. Aber die Fragestellung, wie stelle ich die richtige Frage, ist eben hier an der Stelle ein wichtiger Aspekt. Frage stellen, es gibt natürlich Fragen wie, wohin gehen wir noch essen? Das ist eine interessante Frage, ist aber keine schöne Frage. Aber schöne Fragen, wie zum Beispiel sie Einstein gestellt hat, wie schaut es aus, wenn ich auf einem Lichtstrahl reite, hat typischerweise die Charakteristik, dass sie nicht beantwortet werden kann, sobald ich sie höre. Sobald ich sie höre, will ich aber die Antwort wissen. Sie wirft neue Fragen auf. Sie bewegt sich am Rande des Bekannten und Unbekannten. Sie bringt neue Disziplinen. Und mehr oder weniger 100 Jahre, nachdem Einstein diese Frage gestellt hat, haben wir viele neue Disziplinen, neue Fragen. Wir haben viele Antworten gekriegt, aber wir beschäftigen uns immer noch damit. Das ist eine schöne Frage. Und solche schönen Fragen zu stellen, kann nur der Mensch heute. Das ist vielleicht das Letzte, was eine KI lernen kann. Und vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum wir Menschen existieren.
Da gibt es aber noch etwas, das KI bis jetzt zumindest noch nicht kann. Emotionen, Gefühle. Ja. Und Roboter werden oder sollen in Zukunft ja auch eingesetzt werden, zum Beispiel als Pflegepersonal, weil wir Personalknappheit haben. Wie schaut denn das aus mit Emotionen und Gefühlen? Die werden Sie wohl nie haben können, oder doch?
Das würde ich einmal bezweifeln. Also definieren wir mal, was Gefühle und Emotionen sind. Gefühle sind mehr oder weniger der innere Zustand, den ich habe, und die Emotion ist der Ausdruck der inneren Gefühle. Ja? Das heißt, der Gesichtsausdruck, weinen, lachen, ja, glücklich sein. Wenn du deinen Liebsten, von deinem Liebsten hörst, ja, ich liebe dich, dann klingt das gut, aber kannst du sicher sein, dass das echt ist, das Gefühl? Können wir schon heute nicht. Ja? Wenn eine Maschine das sagt,
ist es sicher nicht echt.
Ist es sicher nicht echt. So, jetzt noch einmal, muss eine Maschine Gefühle selber haben können oder ausdrücken können und Emotionen ausdrücken können, oder muss sie die auch lesen können? Ja? Also es hilft natürlich, wenn sie sieht, dass du gerade traurig bist, dass du glücklich bist, dass du scheinbar versorgen bist. Ich will nicht, dass die Maschine das dann was Falsches anbietet, ja, oder die Situation ausnutzt. Ja, dass du sagst, okay, der ist gerade emotional in instabilen Zustand, diese Person. Jetzt vertickere ich ja was und verkaufe ja was, weil das macht sie jetzt glücklich. Gleichzeitig aber muss eine Maschine auch Emotionen zeigen können. Nehmen wir einen humanoiden Roboter, der steht vor dem Geschirrspüler, räumt den Teller ein, der ist aber schon voll, kommt nicht mehr rein, macht weiter, hört nicht mehr auf, den Teller reinzustellen. Blöde Maschine. Ne? Wenn sie aber nach dem dritten Mal reingeben, frustriert dasteht und sich so schüttelt, dann tendieren die Menschen, ihr zu helfen, der Maschine. Ja? Wir sehen das bei Lieferrobotern, die so Gesichter drauf haben. Wenn der umgekippt ist oder hängen geblieben ist, ein trauriges Gesicht macht, dann kommen die Leute, die Passanten, die dort sehen, und helfen der Maschine. Das heißt, da kommt schon diese Interaktion hierher, dass sie das macht. Sie muss es also verstehen können, sie muss aber auch zeigen können. Ob dieses Gefühl jetzt echt ist oder nicht, und wie wollen wir das messen, das ist ja auch noch einmal ein Problem, ne? Bewusstsein und so weiter, wie messen wir sowas, ist eine andere Frage. Sofern es hilft, dass diese Person sich vielleicht beruhigt, wenn sie mit so einer Maschine redet, und die hilft, runterzukommen von einem emotional erregten Zustand, oder das Gefühl hat, sie wird verstanden. Tatsächlich ist es so in Pflegeheimen und so, dass Menschen dort tendieren mit Maschinen, auch die einfach sind, die noch nicht diese große, mächtige KI in sich haben, dass sie mit ihnen länger interagieren, weil sie vielleicht zum Beispiel sich der eher anvertrauen, weil sie wo sie sich schämen, dass sie beurteilt werden. Das heißt, wenn ich über wirklich sehr mich schäme über etwas, dann will ich das vielleicht nicht einem Menschen mitteilen, sondern der Maschine. Und da gibt es jede Menge Beispiele. In Japan, in einem Altersheim, da war eine über 80-jährige Frau so, hat sich so geschämt, dass sie jetzt pflegebedürftig ist, dass sie sich sozusagen zurückgezogen hat, immer am Rande gesessen ist, nicht sich beteiligt hat. Und die Pflegerinnen und Pfleger kamen nicht an sie ran. Mhm. Bis sie so einen kleinen Roboter hingestellt haben, der nichts konnte, außer dass sie da alte Kinderlieder draufgespielt haben. Und hat sie mitgesungen und hat mit ihm mitgemacht und hat sich gelöst aus dem Ganzen. Ja? Und ich glaube, da sehen wir Potenzial, wo solche Maschinen Menschen wirklich helfen können, aus ihrer Einsamkeit rauszukommen. Vielleicht auch ihnen helfen, dass sie länger in ihren vier Wänden bleiben.
Ja, vielleicht auch mit Situationen, die einfach unangenehm sind, wenn sie zu intim sind bei alten Menschen. Wahrscheinlich ein Roboter besser als
und ein Mensch. Der wäre dann auch immer da. Ne? Der könnte sein Haus-Companion, könnte dann immer mit ihnen leben.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, er kann nicht ein menschliches Gegenüber ersetzen.
Das menschliche Gegenüber, da stimme ich dir zu, insofern, weil zum Beispiel, wenn deine Mutter mit dir schimpft, also dir was sagt, dann macht sie das nicht, weil sie, dass sie dich nicht mag, sondern sie will das Beste für dich. Das heißt, sie fordert dich. Ja? Das kann der Roboter nicht, weil du sagst, das ist mir wurscht, eigentlich der Roboter an der Stelle. Das heißt, diese menschliche Interaktion bleibt natürlich sehr wichtig. Aber solche Roboter können uns helfen, dass wir eben tiefere menschliche Beziehungen haben können, weil sie uns freischaufeln von solchen Dingen.
Wir haben so viel über Roboter geredet. Mhm. Siehst du das als die größte Innovation, die jetzt auf uns zukommt?
Ja, es kommen hier mehrere Entwicklungen zusammen, von künstlicher Intelligenz über Daten, die wir haben, durch Prozessoren, die das können. Tatsächlich wird das Marktpotenzial, dazu muss ich einen Schritt zurückgehen, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt der Welt ansehen, also alle Bruttoinlandsprodukte zusammen. Österreich hat 600 Milliarden Bruttoinlands oder etwas mehr als das. Deutschland hat 4.700 Milliarden Bruttoinlandsprodukt. Alle zusammen kommen auf 120 bis 130 Billionen Dollar Bruttoinlandsprodukt. Die Hälfte davon ist durch menschliche Arbeitskraft, also 60 Billionen. Das ist der adressierbare Markt. Das heißt, diese Innovation, die man hier sieht, ist vielleicht nicht die größte Innovation der Geschichte, aber sie ist die mit dem größten Marktpotenzial. Und was bedeutet das, 1 Milliarde Roboter zu haben ab 2040, so humanoide Roboter, oder 10 Milliarden, also mehr als es Menschen gibt im Jahr 2050, würde das bedeuten, müssen wir noch arbeiten? Was ist überhaupt die Rolle der Arbeit? Wieso definieren wir uns über unseren Job? Das ist eigentlich etwas in der Menschheitsgeschichte, im Großteil der Menschheitsgeschichte, 99,9%, haben wir uns nicht über die Rolle in der Arbeit definiert. Wir waren halt Menschen, die in der Savanne gelebt haben und Tiere gejagt haben. Das ist etwas, was die letzten hunderte Jahre erst uns definieren. Und das hat dazu gedient, dass wir leben können, Rechnungen bezahlen, eine Wohnung haben und manche schlechter als recht. Und jetzt hätten wir solche Roboter, die diese Arbeiten machen und uns befreien davon. Was könnten wir machen mit der Zeit, die wir jetzt nicht im für manche ungeliebten Job verbringen müssen, wo sie gezwungen sind, da zu bleiben, wo sie vielleicht schlecht behandelt werden?
Ja, andererseits verlieren vielleicht viele sehr viel, weil sie ihren Job gerne machen.
Weil sie ihren Job gerne machen, ja, natürlich. Ja. Das bleibt ihnen aber natürlich nicht weggenommen. Ne? Sie können den ja nach wie vor machen.
Es wird aber wohl schon so sein, dass viele Menschen glauben, sie oder befürchten, dass sie durch Roboter ersetzt werden und dann arbeitslos sein werden, weil Arbeit ist ja schon etwas, das wir brauchen, um leben zu können im Moment. Wir haben vom genau Umgekehrten gesprochen, nämlich dort, wo Arbeitskräfte fehlen, Roboter sie ersetzen. Mhm. Was, wenn Roboter Arbeitskräfte ersetzen, die sonst keine Chance haben zu arbeiten?
Ja, es gab in der Vergangenheit, und das ist richtig, natürlich immer wieder solche Fälle, wo auf der einen Seite komplette Berufsgruppen weggefallen sind, also das Fallen vom Amt, ja, oder der Liftboy, damals auch die Weber, die sozusagen wirklich in bitterste Armut gestürzt worden sind. Gleichzeitig sind aber oft neue Berufe entstanden. Also als dann zum Beispiel die Standardisierung von Webmaschinen, Webstühlen gekommen ist, konnte man sehr viel leichter dann sozusagen androhen, dass man zu einem anderen Arbeitgeber geht, der denselben Webstuhl hat. Und gleichzeitig sind aber diese Manufakturen auf industriellen Größe gewachsen, wo man dann andere Berufe auch gebraucht hat, wie Management und Controlling und so. Und dann gibt es Berufe, wo sich einfach die Aufgabe ändert. Buchdrucker macht heute einen ganz anderen Job als noch vor 50 Jahren, wo man noch Bleilettern gesetzt hat. Heute sitzt der Person am Computer und arbeitet da. Ja. Es ist natürlich klar, dass wir als Gesellschaft und die Politik darauf und das verstehen müssen, was da kommen nicht nur kann, sondern wird. Das heißt, wir müssen auch die Unternehmen, die Mitarbeiter als Gesellschaft vorbereiten auf das, dass sie die Möglichkeit haben, sich umzuorientieren, dass wir sie auffangen, dass wir sie begleiten auf diesem Weg dorthin. Aber eben auch, das wäre schon was zu spät, wenn man an dieser Stelle das macht, sondern man muss eigentlich auch schauen, was bedeutet es, halt in die Schule zu gehen. Ja, wie ist eine Schule aufgesetzt? Maria Theresia, die Schulpflicht eingeführt hat, stand damals vor dem Problem, dass sie ein Großreich mit 30 Millionen halt verwalten musste. Dazu braucht man Verwaltungsbeamte, die also schreiben und lesen können. Man brauchte Soldaten, die eine Waffe zusammensetzen und Befehlen folgen konnten. Und dann in weiterer Folge industrielle Revolution, dass sie Maschinen bedienen, also Anleitungen lesen können. Das ist heute nach wie vor die Schule so aufgesetzt. Die Frage ist, wie ist es in Zukunft, wenn Berufe sich ändern, wenn ich plötzlich die Möglichkeit habe, meine eigenen Berufsfelder zu schaffen, was mache ich dann? Wie schule ich die Leute? Wie bringe ich die Leute dorthin, dass sie das machen können? Ich glaube, da haben wir vielleicht Lösungen bereits, aber wir haben noch nicht das Verständnis dafür, was man wirklich machen muss.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Europa und KI, künstliche Intelligenz und Innovation. Europa hat ja nicht gerade den Ruf, Vorreiter zu sein auf diesem Gebiet. Wo stehen wir denn da in Europa?
Ja, das ist ein schwieriges Thema insofern, weil wir sehen mehr oder weniger eine Technologiewelle nach der anderen über uns drüber rollen. Wir denken immer, jetzt aber schaffen wir es und jetzt aber schaffen wir es. Aber das Problem ist, sie bauen alle aufeinander auf. Also um eine gute KI zu machen, brauche ich viele Daten. Haben wir die Daten? Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die uns verhindert, Daten aufzunehmen. Wir hatten soziale Medien, haben wir nicht. Wir sind eigentlich in den letzten 5, 6, 7 großen Technologiewellen, gibt es kein europäisches Unternehmen, das irgendwie da an vorderster Front mit dabei ist. Also wenn man es anschaut, Internet, mobile Geräte, also Smartphones, iPads, wenn man es anschaut, künstliche Intelligenz, Blockchain, wenn wir uns anschauen jetzt autonomes Fahren, wenn wir uns anschauen Chips, GPUs, ja, und jetzt als humanoide Roboter haben wir wieder was, weil das sehr nah am Maschinenbau ist, aber künstliche Intelligenz brauchen wir. Das heißt, wir haben da ein Gap, wenn man es mal so.
Es gibt dieses alte Saying, diesen alten Spruch.
Ist aber nicht von Elon Musk.
Nein, ist nicht von Elon Musk. Ist von Elon Musk. America innovates, China produces, Europe regulates, China produces, das stimmt auch nicht mehr so ganz, aber Europa reguliert schon sehr viel. Stehen wir uns da selbst im Weg?
Ich glaube, wir stehen uns da ein bisschen selbst im Weg, weil wir, und zwar muss ich dazu sagen, zum Beispiel der süddeutsche Raum, ja, süddeutsche Sprachraum, inklusive gerade Wien auch, waren um 1800, 1880, 1900, war die Innovationskapital der Welt. Ich meine, hier sind diese Unternehmer wie Bosch, Siemens, Porsche, Volkswagen, Allianz, alle die wir heute nach wie vor stolz sind, entstanden. Aber wir leben nach wie vor in Wien ja von Architektur, Literatur, von der Medizintechnik, ja, die da entstanden ist. All diesen Strömungen, Kunst, Malerei, da kam das alles zusammen, weil wir dieser Schmelztopf waren auch. Wir waren irrsinnig erfolgreich damit. Zu erfolgreich für die heutige Zeit, weil ich sage immer, Wien, München, Zürich, Hamburg sind zu schön für Innovation. Du brauchst die richtige Balance zwischen schier, also hässlich und schön. Ja? Also es darf nicht zu abgefuckt sein, weil sonst funktioniert nichts. Es darf aber in der Schweiz, wo die Eisenbahn super funktioniert, kommst du nie auf die Idee, Uber zu gründen. Ne? Okay. So, das heißt, jetzt hast du andere Plätze, wo das passiert, wo diese Pionierskultur ist. Das heißt, wir waren so erfolgreich, dass wir so viel geschaffen haben, dass wir Angst haben, das zu verlieren. Und wir sind diese Besitzstandsverwahrer und versuchen, das aufrechtzuerhalten. Wenn wir nichts riskieren, wenn wir nichts riskieren, dann geht es uns auch morgen nicht schlecht, weil das dauert halt länger, bis der Niedergang da ist. Wir haben auch morgen noch unser Schnitzel. Ne? Dagegen, wenn du was machst und dann bankrott machst, dann bist du mal aussätzig in unserer Kultur. Ja. Ne? Dann bist du der Versager.
Wir wären aber schon ganz gerne vorne mit dabei. Wir müssen offensichtlich sehr viel aufholen.
Wir müssten, glaube ich, das Denken anders machen. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt seit 25 Jahren in der San Francisco Bay Area, ja, im Silicon Valley, und ich sehe schon auch ich bin sehr viel in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs, da kann man sehr, sehr wohl sehr viele dieser kleinen schon oder größere werdenden Gemeinschaften sehen, wo solche Leute sich zusammentun, die wirklich was anpacken wollen, die diesen Silicon Valley Spirit, dieses Mindset haben. Diese Gruppen werden auch größer, also diese Communities werden größer, weil man genau weiß, man muss da anders rangehen. Man kann nicht immer dieser Neinsager und Abschassler sein und wozu braucht man das, sondern man muss da auch positiv rangehen. Und es ist auch wichtig, gerade wenn wir wieder auf KI zurückkommen. Ja? Die KIs, die wir heute verwenden, kommen vor allem aus dem amerikanischen Raum. Das heißt, da ist die amerikanische Kultur, die Ethik, die Moral, das Selbstverständnis drinnen.
Aber gerade wir sprechen ja so viel über digitale Souveränität. Ja. Wie weit ist denn damit her?
Und wir bräuchten genau eine KI, die aus unserem Kulturraum kommt, die ein deutsches, österreichisches, schweizerisches Verständnis von Ethik, Moral repräsentiert, wo unsere Kultur, unsere Literatur, unser Verständnis der Welt drinnen ist.
Aber du siehst das in Ansätzen zumindest?
Ich sehe zumindest, dass die Communities größer werden, also immer mehr Leute sind, dass das auch sehr viel öffentlicher diskutiert wird. Einfach so Tatsachen wie, dass man im Fernsehen 2 Millionen so Startup-Szenen hat, dass man die Hülle der Löwen hat, dass das plötzlich Startups in aller Munde sind. Als ich studiert habe, hat man nicht gewusst, was ein Startup ist. Das gab es nicht. Ne? Da sehe ich, dass es größer wird. Und wir können es ja. Wenn wir uns anschauen, wie viele Deutschsprachige im Silicon Valley sind, ne? Das sind 3 Millionen Menschen in dieser Gegend zwischen San Jose und San Francisco, dann haben wir da 80.000 Deutsche, wir haben 3.000 bis 4.000 Österreicher, 5.327 Schweizer. Ne? Die müssen sich nämlich melden dort, haben wir Schweizer Präzision. Das heißt, das sind auch in vielen führenden Positionen dort Deutschsprachige oder Europäer, die diese Kultur mit rüberbringen.
Aber wer einmal dort ist, kommt nicht wieder zurück. Oder selten.
Das ist leider ein Problem. Ja, das sehe ich als großes Problem auch, dass wir müssen, aber zumindest hoffe ich, dass sie so wie ich immer wieder auch im Lande sind, auch dort im Silicon Valley immer wieder Besucher treffen aus den eigenen Ländern und sozusagen dieses Wissen übertragen und weiterbringen. Wir können das auch. Ja, wir müssen nur wollen. Ja, wir müssen anders reden. Wir müssen eine andere Infrastruktur haben dafür.
Wie sollen wir denn unsere jungen Menschen vorbereiten auf den Umgang mit Innovationen?
Ich glaube, eines der wichtigsten Elemente, das ich sehe, ist, ich habe technische Chemie studiert, habe aber nie als Chemiker gearbeitet. Ich habe Software programmiert, das habe ich nie wirklich gelernt. Das war etwas, das habe ich nie studiert oder nie zumindest an der Uni irgendwie gemacht. Ich schreibe Bücher. Darauf hat mich auch niemand vorbereitet. Ne? Aufsätze in der Schule habe ich geschrieben über Bücher, ja, oder Blogs oder Podcasts oder hier ein Videopodcast. Ja. Da wurde ich nie drauf. Das heißt, ich habe alle 5 bis 10 Jahre irgendwie Fähigkeiten hinzugefügt, geändert, Neues gelernt.
Aber das ist sehr amerikanisch. Das ist nicht sehr europäisch.
Genau, da bleibt man in einem Job 40 Jahre. Ne? Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist etwas, was man lernen kann. Dass wir sagen, was können wir übernehmen was können wir lernen von den Amerikanern, vielleicht auch von den Chinesen, und mit unseren guten Sachen verheiraten, zusammenbringen. Eines der Sachen ist, dass man offen ist, auch neue Sachen zu lernen, sich damit beschäftigt, weil es nicht nur darum geht, was im eigenen Unternehmen in 5 Jahren relevant ist, sondern wie bleibe ich relevant in 5 Jahren. Und es gibt für mich nichts Langweiliges, als 10 Jahre am selben Ding zu arbeiten und nicht weiterzukommen und nicht das Gefühl haben, dass ich Neues lerne oder vor allem auch Impulse für Innovation kommen eigentlich oft von anderen Sachen. Sigmund Freud, ne? Ein Witz ist ein Kurzschluss 2 entgegengesetzter Gedanken. Ja? Innovation ist dort, wo sich mehrere verschiedene Bereiche zusammen, also kurzschließen. Wenn ich nur in einem Bereich was weiß, dann mache ich inkrementelle Innovation. Wenn ich aber aus anderen Bereichen was zusammenbringe, dann explodiert das plötzlich.
Also lernen vom Silicon Valley Mindset.
Vom Silicon Valley. Vielleicht ein anderes Beispiel noch. Ich nehme mir immer vor, jedes Jahr auf eine Konferenz zu gehen, die absolut nichts zu tun hat mit dem, was ich tue. Ich war also auf einer Schönheitsmesse.
Okay.
Dort, wo ich neben dem DJ der einzige Mann war, wo ich dann gelernt habe, was die Frauen so alles machen. Make-up, falsche Wimpern, Haareinsätze, Tattoos, also Tätowierungen und so weiter. Wo ich gelernt habe, wie sehr wir Männer von den Frauen da beschummelt werden eigentlich. Ne? Aber ich weiß halt nicht, was bringt mir. Ich weiß im Vorhinein nicht, was es mir bringen wird. Ich habe aber gelernt, wie eine andere Industrie über eine Branche, über diese Dinge spricht, was sie für Ideen hat, was sie für Ansätze hat. Letztes Jahr war ich auf einer Messe, Landwirtschaftsmesse. Ich war in der Stadt aufgewachsen, war nie am Land, habe nie im Bauernhof gelebt, nie geerntet. Also. Aber dann habe ich gesehen, halt, die Mexikaner, die dort herumlaufen, die Schüler, die Highschool, die eher amischen, die südkoreanischen Gruppen, die da waren. Ich habe gelernt, dass es Wasserbetten für Kühe gibt. Ja. Ob mir das jetzt was hier, weiß ich. Aber es öffnet mir die Welt. Und ich denke, das ist ein wichtiges Mindset, dass ich offen bin gegenüber solchen anderen Sachen. Weil oft der Impuls, um Innovation zu machen, oft von woanders kommt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Mario, dass du zu uns gekommen bist und uns deine Welt gezeigt hast.
Danke, Hannelore, und vielen Dank fürs Vertrauen.
Und meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Schreiben Sie uns auch gerne in die Kommentare, wie Sie zu dem Thema stehen. Wir freuen uns auf den Austausch. Und wenn Sie keine Lookout-Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie gleich diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.